Hallo, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Krisen- und Kriegsreporter. In meinem Podcast im Krisenmodus nehme ich euch mit auf meine Reisen in Gebiete, die sonst gemieden werden. Begleitet mich und hört Geschichten von Betroffenen. Im Krisenmodus findet ihr auf allen Podcast-Plattformen.
Ich habe die Woche über etwas Interessantes gelernt, und zwar geht es um die Berliner Redewendung bis in die Puppen
gehen. Okay.
Bis in die Puppen ausgehen. Hast du irgendeine Ahnung, woher das kommen könnte?
Bis in die Puppen?
Also hat das was mit Verpuppung zu tun?
Nee.
Schmetterling oder so?
Familienpackung, der mutmachende, der Mutmach-Podcast mit Paul Suse und Hajo Schumacher. Dreimal die Woche frisch vom Küchentisch mit politischer, psychologischer und jugendlicher Kompetenz. Immer überraschend, provozierend und saukomisch.
Ja, hallihallo, saukomisch soll es auch gleich losgehen, denn die erste Kategorie heißt...
Leider lustig. Was ist uns letzte Woche Lustiges widerfahren? Und ich wurde einmal mehr an eine lustige Begebenheit erinnert, die schon ein paar Jahre her ist und ein Bandmitglied angeht. Und es handelt sich um eine Clubnacht. Dieses Bandmitglied fühlt sich super, sieht super aus. Mein Handy dingelt hier in die Live-Aufnahme rein. Mhm. Das ist dem Bandmitglied natürlich nicht passiert in diesem super Abend. Nein, er lernte auch eine junge Frau im Club kennen, die dort mit ihrer Freundin einen Tanzabend verbringen wollte. Und die beiden tanzten zusammen und es war alles supi. Und die Freundin nebendran fing an, Standard zu tanzen mit ihrem Tanzpartner.
So richtig so genau. Walzer, Tango.
So, also genau, ja. Total leidenschaftlich. Und besagtes Bandmitglied hatte vorher Tanzkurse belegt.
Nein.
Und war tatsächlich stolz und auch geübter Standardtänzer.
The return of the Tanzkurs.
Genau, und er neigte sich eben zu seiner Tanzpartnerin runter und fragte sie durch den Clublärm hindurch, willst du Standard tanzen?
Mhm.
Sie wiederum wich einen halben Meter von ihm zurück, blickte ihn verwundert und leicht voller Ekel in der Miene an und zog von dann so wortlos.
Okay.
Und es klärte sich später auf, dass sie verstanden hatte, ob sie an der Stange tanzen könnte.
Genau. Okay, verstehe.
Ja, und da wurde ich einmal letzte Woche wieder mehr dran erinnert und das finde ich eine sehr, sehr schöne Geschichte.
Ja, Clublärm ist hinderlich manchmal. Ich war in Dithmarschen, also im Norden, im nördlichsten Norden, da am Wattenmeer. Und was ich vielleicht nicht besonders lustig, aber sehr überraschend gefunden habe, da wird gerade eine Batteriefabrik hingesetzt von einer leider kurz mal in finanziellen Schwierigkeiten befindlichen schwedischen Firma namens Northvolt.
Mhm.
Und das hat Dimensionen von Tesla.
Aha.
Und ich kenne das von früher, du bist ja in Hamburg geboren, wir haben da ja mal gewohnt und da bist du halt stundenlang über Äcker gefahren.
Mhm.
Und auf einmal wird diese Gegend industrialisiert. Und warum? Grüner Strom.
Ah.
Diese Unternehmen, also Google will da jetzt noch ein Rechenzentrum ansiedeln, da soll noch irgendwas Energieintensives hin, also die Industrialisierung des Wattenmeers aufgrund des grünen Stroms, weil diese Unternehmen sagen, wir wollen Ökostrom.
Okay.
By the way, Großbritannien hat gerade das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet. Also schönen Gruß an die Grünen in Deutschland. Da geht noch was. Und da kommen 15.000 Menschen, die da arbeiten in dieser Fabrik, wenn sie jemals fertiggestellt wird und Northvolt nicht vor Pleite geht. Die nächstgrößere Stadt Heide hat 22.000 Einwohner.
Und die produzieren all diesen sagenumwobenen grünen Strom, oder?
Naja, die bauen Batterien und die sollen halt besonders gut sein von Northvolt, also ein schwedisches Unternehmen. Die haben da eine Milliarde investiert oder wollen das investieren. Du siehst auch diese Riesenbaustelle. Man weiß nicht, ob es weitergeht. Was mich nur fasziniert hat, da verändert sich eine ganze Landschaft. Also das Ruhrgebiet steht jetzt auf einmal am Deich.
Mhm.
Und nur wegen grüner Energie.
Ja, und was sich jede Woche verändert, das fassen wir immer gerne für euch hier am Montag in der Familienpackung zusammen mit der aktuellen Wochenschau.
Aus den Berliner Hinterhofstudios, die Nummer 834. Und es ist 18.40 Uhr. Mein Name ist Hajo Schumacher. Ich bin Journalist, Buchautor und Familienvater. Und mir gegenüber
sitzt Paul Schumacher, Gartenlandschaftsbauer, Musiker und leidenschaftliches Podcast-Host-Mitglied.
Genau. Und die erste Rubrik heißt... Oh, nein. Die erste Rubrik heißt Haken dran.
Ja.
Worüber werden wir auf gar keinen Fall reden?
Thomas Gottschalk, ist es bei mir?
Bei mir auch.
Ja.
Ich habe mich durch dieses Spiegelgespräch durchgequält. Mhm. Es war so erschreckend,
es war
schlicht und dumm.
Mhm.
Reine Buchpromo bei der Gelegenheit. Pietro Lombardi, von dem ich bis heute nicht weiß, was er macht und was er tut. Ich
Sänger,
weiß,
oder?
Kommt bei mir auch nicht vor. Ich habe den jetzt nur ein paar Mal vorne auf der Bild-Zeitung gesehen, was immer es bedeutet. Es wundert mich allerdings, dass wir immer wieder so Übergriffsgeschichten haben. Ne? Mhm. Wo man sich denkt, so Jungs, das ist alles nicht so schön, was ihr da macht.
Ja, auch ein paar Zitate gefallen, die
auch so Pocher und Barth und jetzt Stefan Raab wieder. Das ist für mich alles so eine ganz komische Art von 80er-Jahre-Männlichkeit, die echt vorbei ist.
Ja, finde ich auch. Haken dran.
Haken dran. Wir kommen zur Rubrik. Na, jetzt aber Volkes Stimme. Nein, wieder nicht. Also Simon hat uns die neuen Trenner geschickt. Ich war zu doof, sie einzubauen. Also, Volkes Stimme. Hier sind zwei Rührei-Fotos, Paul. Und du musst sie mir erklären.
Tatsächlich, du hast mir eins davon auch geschickt, oder?
Oldschool Berlin hat ein Schmatz-Lecker-Emoji an diese Rührei-Fotos gemacht. Du musst irgendwas über ein Rührei-Rezept erzählt haben.
Oh, also wenn es darum geht, dass Frischkäse mit zum Rührei dazugetan wurde, dann kann ich Oldschool Berlin an dieser Stelle nur dazu gratulieren, dass er mit mir gemeinsam und meinem geschätzten Bandkollegen Konrad Schimmelpfennig in den Geschmacksolymp aufgestiegen ist.
Nein.
Weil das ist wirklich, also das ist echt eine Offenbarung.
Also du haust die Eier in die Pfanne fürs Rührei oder du verquirlst den Frischkäse vorher mit der Eimasse?
Meine Partnerin hat es nachgekocht.
Mhm.
Ich selber habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe bis jetzt nur ganz, ganz schlichte Simpleton-Rühreier weiterhin kreiert. So wie ich das von Konrad gesehen habe zumindest, wurde vorher verquirlt mit einem mit einer guten Portion Frischkäse. Am guten Schlag.
Und der gute Peter, ja, ein Premium-Hörer kann man sagen. Schönen Gruß an Peter Weger. Der hat sich sehr für das Inga-Prinzip bedankt. Auch das hast du in die Diskussion eingebracht. Peter sagte nur, das hätten wir mal vor 15 Jahren schon kennen können, sollen, müssen.
Genau. Und Inga bezieht sich darum, persönliche Grenzen zu ziehen. Und zwar geht es bei Inga darum, erstens Interesse zu zeigen, gegenüber dann Nein zu sagen, einen Grund zu nennen und eine Alternative anzubieten. Fasst man diese Anfangsbuchstaben zusammen, kommt man auf den Namen Inga und der hilft total, persönliche Grenzen aufzuzeigen.
Es ist so einfach.
Ja.
Und deswegen wiederhole ich das nochmal. Interesse zeigen, Nein sagen.
Mhm.
Also du sagst, wollen wir heute Abend noch einsaufen gehen?
Genau.
Ich sag, ja, das ist ja ganz interessant, aber nein, ich muss morgen aufstehen.
Damit hast du direkt den Grund angegeben und die Alternative wäre, lass uns das Ganze doch auf morgen Abend verschieben.
Verstehe, alles klar. Haben wir perfekt angewendet, oder?
Ja, ich finde das tatsächlich ein super Prinzip, was sich einfach auch schön auf den Alltag übertragen lässt und gerade dieses Alternative anbieten hinten raus, finde ich, hält die Kommunikation am Leben. Also das hält einen im Gespräch.
Mit anderen Worten, du stößt dich nicht vom Kopf, du sagst nicht einfach nur nein, hau ab, sondern sagst, hey, wir sind zusammen, aber jetzt gerade nicht.
Und wo ich drüber nachdenke, sind es tatsächlich die beiden Vokale, also das I und das A, was bezeichnend für diese Methodik sind, weil nicht nur das Interesse am Anfang sollte nicht geheuchelt sein,
klar.
auch die Alternative durchaus realistisch, weil nur dann funktioniert das auch.
Wir gucken nach Deutschland.
Der Untergang der Woche.
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
Ich habe was ganz
Spezielles. Kevin Kühnert ist zurückgetreten.
Ja.
Aus gesundheitlichen Gründen.
Ja, wobei man nicht genau weiß, was das ist.
Ja.
Ich vermute irgendwas Burnoutiges, aber ist wirklich völlig frei jetzt erdacht.
Ja, tatsächlich in den Artikeln, die ich dazu gelesen habe, wurde auch gerade über dieses Tabuthema Arbeit rund um den Arbeitsplatz herum nochmal geredet. Und ich war so ein bisschen auch an diese, sagen wir mal, Sensibilitätsfolge erinnert, die wir letztens erst aufgenommen haben und worüber wir uns unterhalten haben. Aber was, also von wegen Untergang, die CDU und die CSU scheinen ja auf ihrem Parteitag echt irgendwie so ihre persönliche Fete draus gemacht zu haben. Das ist auch total okay. Man hat sich ja auch einmal mehr klar gegenüber dem BSW und der AfD abgegrenzt. Gleichzeitig irgendwie auch die Grünen ausgeschlossen als Koalitionspartner.
Aber Feindbild Number One, oder? Ist grün.
Ja, ja, klar. Also
Söder kackt hier den Kollegen Günther und den Kollegen Wüst aus Schleswig-Holstein und NRW an. Sie macht einen riesen strategischen Fehler, dass sie mit den Grünen koalieren. Das sind vielleicht so mit die geräuschlosesten Koalitionen, die gerade in deutschen Bundesländern laufen.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob Max Markus Söder mit den Freien Wählern und diesem Herrn Aiwanger da wirklich besser bedient ist.
Ja, auf jeden Fall politisch gesehen eine sehr spannende Woche und ich frage mich so ein bisschen, ob diese Landtagswahlen, die wir jetzt diesen Herbst oder diesen Spätsommer hinter uns gebracht haben,
ja,
da echt jetzt für diese Welle auch innerhalb der Grünen jetzt gesorgt haben und ja, dass man so ein bisschen so ein Nachbeben in der politischen Landschaft spürt.
Ja, und das Nachbeben ist ja noch nicht vorbei. Was mich echt irritiert hat, sind Neuigkeiten, die man so aus den Sondierungsgesprächen mit dem BSW, gerade aus Thüringen, auch gehört hat. Mhm. Die dortige BSW-Spitzenkandidatin, die ist gar nicht so auf Wagenknecht-Kurs, die würde gerne mitregieren. Die kriegen aber für die Gespräche aus Berlin, aus der Parteizentrale, also von Sarah Wagenknecht, kriegen die Sprechzettel, wie sie zu verhandeln haben.
Spannend.
Und ja, aber normalerweise sind Landesverbände autonom, also das Thüringer BSW kann machen, was es will. Mhm. Normalerweise. Und das wird noch ein Konflikt werden, weil, und das ist die strategische Überlegung, Sarah Wagenknecht findet das jetzt mit diesen drei Bundesländern ganz toll, aber das Ziel ist natürlich die Bundestagswahl. Also in einem Jahr. Wenn sie da jetzt in Koalitionen reingeht und Kompromisse schließt, dann ist sie bis zur Bundestagswahl schon
gebunden oder?
Ja, nicht mehr so frei. Weil
nicht mehr so agil.
Was kann sie? Opposition, Fundamentalopposition. Was kann sie nicht? Kooperation. Das heißt, die können da jetzt gar keine, also wenn überhaupt, dann so Tolerierungsmodelle, aber ich glaube nicht, dass es zu einer Koalition kommt. Da sind wir bei meinem Thema. Kennst du Johannes Vogel?
Nee.
Johannes Vogel ist ein Weggefährte von Christian Lindner. Lindner hat ihn von zu Hause abgeholt, weil Vogel noch keinen Führerschein hatte. Mhm. Vogel war der, der sich in der Schröder-Ära mal von einem Kran hat runterhängen lassen vom Kanzleramt. Titel drunter, die Zukunft der Jugend hängt an einem seidenen Faden. Mhm. Er baumelte da so. Ganz lustig, hat eine Machtposition, ist erster parlamentarischer Geschäftsführer. Das sind die, die in einer Fraktion letztendlich so die Arbeit machen. Du hast zwar den Fraktionschef, aber der ist mehr so nach draußen tätig, der parlamentarische Geschäftsführer nach innen. Vogel wurde gesehen, wie er unlängst mit einem Kindersitz in eine Sitzung kam. Er hatte 6 Wochen Elternzeit. Ja, er ist Vater geworden. Mhm. Und hat sich nochmal überlegt, Mann, dieses Rentenpaket, Stichwort 500 Milliarden die nächsten Jahre, Rentengarantie bis 2040, Herzensprojekt der SPD, das ist für seine neugeborene Tochter total ungerecht, weil die ganz viel einzahlen muss und wahrscheinlich ganz wenig rauskriegt. Mhm. Gilt für dich im Prinzip auch.
Ja, ich denke mal.
Vielleicht noch nicht ganz in der Härte, aber ne, das Rentenmodell, viele Boomer, die in Rente gehen, wenig von euch, die einzahlen, das kann nicht gut gehen. Mhm. Jetzt ist dieses Rentenpaket eigentlich schon beschlossen. Mhm. Und normalerweise geht man da nicht mehr dran, zumal auch der Tausch funktioniert hat. Christian Lindner kriegt seine Aktienrente. Also ein Teil des Rentengeldes kommt aus dem Bundesetat, geht in Aktien, hat eine höhere Rendite, soll ein Zubrot für die Renten geben.
Okay,
kann man machen, ist nichts Ungewöhnliches.
Der Markt regelt und so.
Also eigentlich ist das schon so gut wie ausverhandelt. Und Vogel sagt jetzt, nee, ich stimme da nicht zu. Weil Generationen ungerecht. Und jetzt ist meine Frage, wenn der den Lindner so lange kennt, macht der Vogel das nicht alleine, weil er jetzt gerade durch die Geburt seiner Tochter so bewegt ist? Bauen die da jetzt gerade den Zeitzünder für die Koalition an? Also werden sie mit dieser zu Herzen gehenden Geschichte, was ja sehr schlau ist, ne? Ich habe ein Kind gekriegt, meine Verantwortung und so weiter, ist das jetzt der Pfad, um die Koalition in die Luft zu sprengen, weil die FDP sagt, wenn es dann hart auf hart kommt, nee, da gehen wir nicht mit? Das ist meine Frage. Also Zeitzünder Vogel, klingt mir alles so ein bisschen durchinszeniert, aber wie gesagt, das ist eine reine These. Wir kommen in die weite Welt.
Draußen vor der Tür.
Draußen vor der Tür. Was ist uns in der Außenpolitik aufgefallen?
Ja, Außenpolitik, da beziehe ich mich natürlich auf die Wirtschaft und die
deine Kernkompetenz.
Genau, auf jeden Fall. Und nee, vor allem um die Musikkriege, die sich hier rund um den Globus abspielen. Zentrale Plattform für eben diese Streaming-Kriege ist inzwischen Spotify. Da haben viele andere Kompetitoren und Mitbewerber in diesem Wettstreit schon lange das Nachsehen. Und das Spannende ist jetzt, dass der CEO von Spotify, Daniel Ek, sich letztes Jahr 345 Millionen als Gehalt zugeschrieben hat.
Hey.
Das sind 115 Milliarden Streams, wenn man das mal so umrechnet. Und damit ist er über den Top-Künstlern seiner eigenen Plattform.
Okay.
Also,
er verdient mehr als.
Genau, als Taylor Swift. Siehste. Und Drake auch zusammen. Ja. Der Kanadier, ja, hat ja momentan oder aufgrund seines Hip-Hop-Beefs mit Kendrick Lamar irgendwie auch so ein bisschen diesen Stempel der Pädophilie aufgedrückt bekommen. Aber das hindert niemanden daran, nicht trotzdem weiterhin diesen Künstler zu streamen. Und das Spannende ist jetzt, dass ich da in so ein Rabbit Hole reingefallen bin. Ich weiß gar nicht, was das auf Deutsch heißt, in einen Hasenbau geraten. Und zwar kam ich dann auf die Seite Royalty Exchange. Mhm. Und so wie ich das verstanden habe, bietet Royalty Exchange dir jetzt so für $51.000 halt so Mitrechte an Songs aus dem Drake-Katalog an.
Aha.
Und immer wenn die dann halt in der Werbung und so benutzt werden, dann wird davon das Geld eingesammelt und dann wird dir das irgendwann ausgezahlt.
Aber ich muss erstmal $51.000 in den Top legen.
Du musst erstmal natürlich was investieren, ganz klar.
Und dann kriege ich vielleicht was zurück.
Genau, dann kriegst du vielleicht irgendwie was zurück.
Gib mir die Adresse, klingt wie ein total seriöses Investmentmodell.
Ich fand das auf jeden Fall total interessant, dass der wirklich der Musik, die Diskografie dieser KünstlerInnen dort runtergebrochen wird in einzelne Tracks und du dann auch noch Anteile dieser einzelnen Tracks kaufst, in der Hoffnung, dass sie irgendwann in der Lotterie irgendwie vielleicht mal in einem Nike-Werbespot landen.
Und dann richtig viel Geld einspielen. Genau.
Und dann rund um den Globus mehrere Stunden am Tag.
Aber das ist doch gespielt werden. Das ist
doch wie Wettbüro. Ja, ja, total. Aber ich frage mich da echt, wo das Aktiengeschäft da anders ist.
Du, aber das Gesetz des Kapitalismus lautet, alles, was sich verscherbelt und verballert das wird auch verscherbelt und verballert. Ich bin bei Kamala Harris.
Ja.
Sie hat ihr Gesundheitsprotokoll veröffentlicht. Sie ist bei einem exzellenten Gesundheitszustand, fit, alles. Ich glaube, ganz leichten Vitaminmangel hier und da.
Okay.
Aber es ist wirklich irre, so großes Blutbild und so. Also das ist schon eine relative Offenlegung. Was mich ein bisschen besorgt, ist die Tatsache, dass jetzt der Harris-Hype so ein bisschen abklingt. Ne? Das wissen wir jetzt, da ist eine neue. Das Thema, was die Amerikanerinnen und Amerikaner aber nach wie vor am meisten bewegt, ist was? Preise.
Ui.
Richtig. Also die klassischen Verbraucherpreise.
Okay.
Der Supermarkteinkauf, tanken und so weiter und so fort.
Mhm.
Und die entscheidende Frage ist, wer ist eigentlich so habituell dichter am Volk und den Preisen und bei irgendwelchen radikalen Sprüchen, wie man das runterkriegt und die Inflation ist nur die Schuld von Joe Biden.
Mhm.
Also wem spielt dieses Thema eher in die Karten? Und ich würde sagen, es ist leider der Fanta-Farben, ne? Und woran man das sehen kann, ist auch, dass zum Beispiel der Herr Zelensky auffallend oft in Europa unterwegs ist, in den europäischen Hauptstädten, weil der hat nämlich richtig Schiss. Wenn in 3 Wochen Donald Trump gewählt wird, dann könnte es sein, dass die Ukraine-Hilfe eingestellt wird und dann könnte es wiederum sein, ja, dass es nicht zu einem Friedensschluss kommt, sondern zu so einer Art Kapitulation und Putin sein Ziel erreicht hat. Es liegt hier sehr viel Druck auf Kamala Harris, auf den letzten Metern noch irgendetwas hinzulegen, was den Amerikanern den Glauben gibt, dass es ja billiger wird. So, was ist im politischen Berlin los?
Jetzt Kompetenz.
Jörg Quos, Leiter des Berliner Büros der Funke Mediengruppe, der die 12 wunderbaren Tageszeitungen mit frischer Ware hier von der Hauptstadtpolitik versorgt. Jörg weiß, was die kommende Woche los ist. Lieber Jörg.
Hallo Hajo, hallo Paul. Bei den Sozialdemokraten ist gerade richtig was los. Wir erinnern uns, vor kurzem ist der SPD-Generalsekretär abhandengekommen, Kevin Kühnert. Und die SPD hat ganz schnell im SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch einen neuen Generalsekretär gefunden. Und der soll es jetzt richten. An diesem Wochenende zeichnet sich jetzt ab, in welche Richtung die Reise mit der SPD gehen soll und mit welchen Themen Olaf Scholz die Wahl gewinnen will. Da kann man nur sagen, wandelt die SPD wieder auf alten, vertrauten Pfaden. Die SPD möchte den Industriearbeitsplatz, den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken und hat sich dazu diverse Punkte ausgedacht. Man hat offensichtlich festgestellt, dass genau diese Klientel, nämlich die gut verdienten gewerkschaftsnahen Facharbeiter, bei der SPD mittlerweile verschwunden sind. Studien der vergangenen Wahlen zeigen, genau diese Klientel macht ihr Kreuz mittlerweile bei der CDU, bei der AfD, beim Bündnis Sahra Wagenknecht und teilweise auch bei den Liberalen. Aber diese Kompetenz hat die SPD verloren und die will man jetzt wieder gewinnen. Und wie macht man das? Man verspricht Steuersenkung und sagt, 95% der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden weniger zahlen und der restliche, die restlichen 5%, also die Spitzenverdiener, die müssen mehr schultern. Man will die Prämie für Elektroautos wieder ausgeben. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie viel Sprunghaftigkeit verträgt eigentlich der Wähler? Denn schließlich ist genau diese Elektroprämie kurzfristig abgeschafft worden. Also die soll wieder her und soll das Geschäft mit den unbeliebten Elektroautos ankurbeln und damit auch die deutsche Automobilwirtschaft. Und man will natürlich das Rentenpaket durchsetzen, das im Augenblick im Rentenstreit auf Eis liegt. Und da wird der Bundeskanzler und der neue Generalsekretär und die beiden Vorsitzenden werden da wahnsinnig Druck machen, weil dieses Versprechen ist ein zentrales Versprechen aus dem Koalitionsvertrag und das muss die SPD umsetzen.
Ja, als hätten wir uns abgesprochen. Jörg sieht da praktisch die andere Seite für den Konflikt, den ich gerade mit Johannes Vogel schon geschildert habe. Also da kann die SPD nicht viel wackeln und wenn Vogel da Druck macht, dann ist das tatsächlich der Zeitzünder. Lieber Jörg, und was liegt noch an die Woche?
Ja, und bei der Frage, was in dieser Woche besonders wichtig ist, sind wir natürlich beim Donnerstag. Da kommt nämlich jetzt diesmal wirklich der amerikanische Präsident Joe Biden zu seinem Abschiedsbesuch nach Deutschland. Er hat ja wegen des Wirbelsturms Milton seine lange geplante und sehr aufwendig gestaltete Reise nach Deutschland abgesagt kurzfristig. Es wird ein total abgespeckter Besuch. Ist es am Ende ein Tag, der geblieben ist, für den Präsidenten, sich von Deutschland und sich von der Bundesregierung zu verabschieden. Das sollte auch reichen. So wahnsinnig intensiv und herzlich waren in meiner Wahrnehmung die Beziehung nicht. Olaf Scholz verabschiedet einen aufrechten, einen klugen, aber einen am Ende doch wenig erfolgreichen Präsidenten.
Tja, lieber Jörg, da sehe ich ein bisschen anders. Ich hatte den Eindruck, dass Olaf Scholz und Joe Biden sich auf so einer bestimmten Ebene ganz gut verstanden haben. Ich fand auch, dass sie in Sachen Ukraine ganz gut zusammengearbeitet haben. Mal gucken, was die Kommentatoren die Woche sagen. Das war Jörg Quos, ganz herzlichen Dank.
Und wir kommen zur nächsten Kategorie.
Das kannst du dir nicht ausdenken.
Crazy Shit aus aller Welt. Da habe ich eine Frage an dich.
Ja.
Hast du die Debatte über die Arschhochprämie mitbekommen?
Nein.
Also, ein...
Klingt nach China.
Ja, nee, nicht ganz. Grob zusammengefasst, Menschen, die aus der Arbeitslosigkeit, also letztendlich aus der Unterstützung, aus der Sozialhilfe, aus dem Bürgergeld, raus sich bewegen in den ersten Arbeitsmarkt und 12 Monate am Stück, also ein ganzes Jahr arbeiten, also nicht mehr arbeitslos sind und den Sozialkassen auf der Tasche liegen, sollen eine Belohnung in Höhe von 1.000 Euro bekommen, weil sie ein Jahr durchgehalten haben. Hintergrund ist auch, wenn du aus den Stützesystemen rauskommst und in die Sozialversicherungspflicht kommst, dann hast du ja auf einmal Sozialabgaben, Krankenversicherung und,
Es geht um einen Mehrgewinn für die Gesellschaft.
Das heißt, dieser Tausender ist jetzt nicht nur zum Verjuxen, sondern soll auch ein bisschen an dieser kritischen Schwelle zwischen Nichtarbeit und Arbeit ein bisschen die Mehrkosten ausgleichen. Und es gibt Forscher, Sozialforscher, Wirtschaftsforscher aller Richtungen, die sagen, das ist ein guter Weg, weil es erstens motiviert und zweitens eben diese Ungerechtigkeiten ausgleicht. Und es ist billig, weil jeder, der ein Jahr lang den Sozialkassen nicht auf der Tasche liegt, erspart uns ungefähr 25.000 Euro.
Naja, und stattdessen ja auch noch aktiv einzahlt.
So, das heißt, der Tausender ist eigentlich ein richtig gutes Investment. Und jetzt gab es aber eine große Kampagne, natürlich wieder angeführt von der Bild-Zeitung. Das sei doch ungerecht. Was sollen denn die vielen Leute sagen, die seit Jahr und Tag jeden Tag zur Arbeit gehen? Die kriegen auch nicht am Jahresende einen Tausender. Was stimmt? Aber hier siehst du so ein klassisches Beispiel, wie auf der einen Seite wissenschaftlich-wirtschaftlich argumentiert wird. Dieser Tausender ist gut angelegt. Und auf der anderen Seite wird emotional argumentiert mit Neid und Missgunst und so weiter und so fort. Und daran sehen wir ein Kernproblem unserer Politik, dass nämlich das emotionale Argumentieren womöglich das Stärkere ist, weil die SPD, die das eigentlich befürwortet hat, rückt jetzt in großen Schritten ab von der eigenen Idee. Und ich frage mich, Mann, wie schwach ist eine Regierung, die das nicht einfach mal durchsetzt und sagt, hey, das ist richtig. Politik heißt eben auch nicht immer nur nach Volkes Stimme zu regieren. Gut, genug aufgeregt. Was hast du?
Ja, ich habe eine Geschichte aus dem Emsland mitgebracht, wo wir uns schon in aller Welt bewegen. Da können wir auch mal ein bisschen in den Norden reisen. Es geht um den Großraum Osnabrück und um eine neuartige Droge namens Gurke.
Gurke?
Ja.
Klingt wie Gurke
mit Ö. Mit so einem Strich durch?
Nee.
So ein dänisches Öl?
Ein ganz normales, deutsches, handelsübliches Öl.
In Osnabrück gibt es eine neue Droge namens Gurke.
Der Kreis Emsland und vor allem die Caritas warnen davor. Es ist ein pinkfarbenes Liquid, welches sich in E-Zigaretten oder also Vaporizern, ja, in Vapes rauchen lässt. Und es ist hochgradig toxisch, denn das Ganze ist ein synthetisches Cannabinoid. Es ist quasi dem Rausch von Cannabis, also dem normalen THC in Cannabis, nachempfunden. Aber um ein Vielfaches stärker und länger anhaltend. Und das Ganze führt halt zu Kreislaufbeschwerden, Herzrasen, Atemnot, Übelkeit, Erbrechen, glasigen Augen, weggetreten sein und einer generellen Antriebslosigkeit. Dann habe ich mich kurz gefragt, ob die jetzt einfach eine durchschnittliche Schulklasse dieser Tage beschreiben. Kleiner Boomer-Witz.
Aber wo
hier
kommt Gurke her?
Gute Frage. Das Ganze nennt sich auch Baller Liquid.
Aha.
Also Baller im Sinne von Basketballspieler. Das ist so ein amerikanisches Slang-Wort.
Ja.
Kann man zu Deutsch auch wahrscheinlich mit Baller Liquid einfach übersetzen. Und ja, wie so häufig wohl etwas, was aus den, ja, großartigen Vereinigten Staaten von Amerika.
Und warum Osnabrück oder Emsland?
Ich weiß nicht, ich denke mal irgendwie...
So ein Testgebiet.
Ja, vielleicht auch nah an diversen Häfen oder die Routen kurz, wer weiß.
Ja, der große Atlantikhafen Osnabrück, da hast du natürlich völlig recht. Wir kommen!
Family Affairs.
Family Affairs. Was liegt an, was gibt's als Eigenwerbung? Ich hatte zwei wunderbare Lesungen in Heiligenhafen und in Büsum. Ganz herzlichen Dank nochmal an alle, die da waren. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann habe ich mir, weil ich ja im Norden ein bisschen unterwegs war, einen Wikingernamen von einer künstlichen Intelligenz geben lassen.
Mhm.
Und dieser Wikingername lautet Hajo Skuldarson.
Okay.
Hajo ist ein starker und traditioneller Wikingername, wusste ich gar nicht. Und Skuldarson bedeutet Sohn des Schildes.
Mhm.
Und der Schild war natürlich ein Symbol für Schutz und Stärke und steht aber auch für Klugheit im Kampf, ne? Also so guter Defense-Spieler.
Auch mal benutzen.
So, und dann ist da auch noch irgendwas mit Polarlicht drin und zeigt, dass du nicht nur stark, sondern auch klug und weise bist.
Ja.
Ich finde, den nehme ich, oder?
Finde ich auch gut, Hajo Skuldarson.
Ja.
Ich mache Eigenwerbung im musikalischen Sinne. Bei uns geht es dieses Jahr ein letztes Mal auf die Bühne beim Dynamite Ska Festival am 9. November im Felsenkeller in Leipzig.
Mm.
Dort werden unter anderem auch Buster Shuffle, Dr. Root oder die Toasters spielen.
Die Toasters?
Ja.
Wow.
Genau.
Im Felsenkeller.
Im Felsenkeller in Leipzig.
Wann?
9. November.
Cool, fahren wir hin.
Da wird doch der Storch in der Pfanne verrückt.
Unsere Tiergeschichte.
Ja, ich habe nur was sehr Trauriges mitgebracht. Es naht gerade die Zeit, in welcher mein Mitbewohner Anton aus unserem gemeinsamen Nest fliehen wird, gen Schweiz. Und er wird auch unsere gemeinsame vierbeinige, fellbehaarte Freundin mitnehmen.
Nein!
Mit dem Namen Eartha. Und Eartha hat ein Auge und ist eine sehr verfressene kleine Katze. Ich hatte noch nie selber Haustiere. Ich bin bis jetzt immer nur in den Genuss von mitgebrachten, bereits sozialisierten Haustieren gekommen.
Und willst du dir jetzt eine Katze zulegen?
Also ich sehe tatsächlich nicht, wo ich momentan die Motivation und die Kapazitäten hätte, mich zusätzlich noch um ein kleines Lebewesen zu kümmern, was bei mir zu Hause...
Du hörst einen aufatmenden Vater, weil ich hätte mir schon fast vorstellen können, wo das kleine, schlecht erzogene Vieh sein Unwesen treibt.
Ja, wann ihr euch endlich einen Hund kauft.
Das ist gar nicht so einfach. Das ist nämlich meine Geschichte. Also Winston Churchill sagt dir was, ne?
Ja, klar.
Der No-Spot. Sportstyp mit der Zigarre.
Ja, ja.
Was für ein Hund würde zu dem passen?
Oh, so eine englische Bulldogge.
Ganz genau. Und so eine hatte er auch. Und die hieß, ich glaube, Dodo.
Mhm.
Und sie waren sich zum Verwechseln ähnlich.
Ja.
Und das führt uns zu dieser alten Geschichte, warum Menschen ihren Haustieren ähnlich sehen. Oder die Haustiere ihren Menschen.
Mhm.
Liegt es daran, dass die Menschen sich Haustiere aussuchen, die ihnen irgendwie phänotypisch ähneln?
Ui.
Wäre meine Frage, was wärst du? Was würdest du dir für einen Hund aussuchen?
Gute Frage.
So, oder aber gleichen die sich tatsächlich an? Und es gibt da eine Metastudie, da hat eine Kollegin Jana Bender, eine Psychologin vom Max-Planck-Institut für Geoanthropologie in Jena, mal die ganze Fachliteratur, und so viel ist das nicht, zu den Ähnlichkeiten durchgewälzt. Und ja, es gibt eindeutige Parallelen. Der, wie sagt man, Gesichtszüge, haben Tiere Gesichter? Ja, schon, ne?
Auf jeden Fall.
Von Menschen und Haltern. Allerdings ist das auch nicht zwingend, und das ist dann wieder ganz interessant, weil Churchill besaß nach seiner Bulldogge übrigens mehrere Pudel. Und da würde man jetzt nicht drauf kommen, dass die sich besonders ähneln.
Ja, vielleicht ist es die Eleganz.
So,
also bei mir wäre es auf jeden Fall ein Dackel.
Ein Dackel fände ich auch sehr lustig. Also bei mir wäre es, glaube ich, so ein Münsterländer Jagdhund. Der würde zu Hajo Skildason, glaube ich, sehr gut passen. Ich würde ihn Thor nennen oder Hammer. Oder irgendwie so. So, aber die Frage, die noch nicht geklärt ist, warum die sich auch, ich sag mal so, von ihren Wesenszügen aneignen. Also ein neurotischer Mensch wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen neurotischen Hund haben. Mhm. Und da ist die These dahingehend, dass die Tiere sich den menschlichen Launen und Eigenarten
vollkommen
annähern.
Das sehe ich total.
Weil sie so anpassungsfähiger sind und halt den Kühlschrank nicht aufkriegen und dann immer so sehen müssen, dass sie gut Freunde machen.
Ja, und Futter ist natürlich auch ein übles Druckmittel.
So also. Sieht's aus. Wir kommen. Ups, fast vergessen. Fast vergessen hätten wir den Marathon-Weltrekord, der an diesem Wochenende in Chicago gelaufen ist, von der Kenianerin Ruth Cheptegetich. Die ist unter 2:10 geblieben, 2:09:57, und das ist für Frauen eine absolute Sensation. Grüße gehen raus nach Kenia.
Cool, großartig. Ich habe die Woche über etwas Interessantes gelernt, und zwar geht es um die Berliner Redewendung bis in die Puppen.
Gehen, okay.
Bis in die Puppen ausgehen. Hast du irgendeine Ahnung, woher das kommen könnte?
Bis in die Puppen? Keine Ahnung. Hat das was mit Verpuppung zu tun?
Nee.
Schmetterling oder so?
Ist ganz interessant. Die Herkunft dieses Ausdrucks liegt in der Berliner Geschichte des 18. und 19. Jahrhunderts. Im Berliner Tiergarten gab es damals den sogenannten Großen Stern, einen Platz, an dem mehrere Straßen zusammenliefen. Um diesen Platz herum standen Sandsteinfiguren von Kindern und Putten, die Puppen oder kleine Figuren darstellten. Diese Statuen wurden im Volksmund die Puppen genannt. Der Weg vom Stadtkern Berlins bis zu diesen Figuren im Tiergarten war relativ weit. Und so entstand die Redewendung bis in die Puppen, um eine lange Strecke oder einen langen Zeitraum zu beschreiben.
Wow, wieder was gelernt. Ja, und der Blick nach vorne. Und was liegt an die Woche? Ich bin nicht zu toppen, deswegen mache ich den Schluss.
Okay, ja, bei uns, das Laub fällt langsam von den Blättern.
Habt ihr Laubbläser?
Ja, total.
Echt?
Ja, also.
Rennst du mit Laubbläsern durch die Stadt?
Ja, zum Teil.
Setz dir bitte so eine Sturmhaube auf. Ich möchte nicht, dass du erkannt wirst.
Ja, erstens das, und zweitens schießt man sich da auch eine ganze Menge Unappetitliches um die Ohren. Insofern ist so ein Atemschutz auf jeden Fall schon immer angebracht.
Aber sind die schallgedämpft irgendwie so?
Oder? Die sind relativ leise, aber ein Gehörschutz als persönliche Schutzausrüstung ist dennoch anzuraten.
Ich werde Dienstag an Bord der Queen Mary 2 gehen.
Oh, du machst mal wieder eine Kreuzfahrt.
Nein, ich mache keine Kreuzfahrt. Da ist Leserreise des Hamburger Abendblatts, und mehrere Leute werden mitgenommen, die den Leserinnen, die da mitfahren, ein bisschen Programm geben. Ich werde meine schönsten Kolumnen vorlesen, ein bisschen was aus der Politik erzählen und dann aber vor der Atlantiküberfahrt in Le Havre schon wieder aussteigen.
Ui.
Also ich bin nur 3 Tage dabei. Es geht einmal nach Southampton und dann nach Le Havre. Dann habe ich meinen Dienst an der Leserschaft getan, worauf ich mich sehr freue. Und dann, darauf freue ich mich auch, werde ich mit dem TGV über Paris nach Deutschland fahren. Ich werde also von Le Havre mit dem Zug so durch halb Europa nach Berlin fahren. Das dauert zwar elend lang und man hätte auch fliegen können, aber ich wollte einfach mal diesen Zugvergleich machen. Ich bin so lange nicht mehr TGV gefahren. Insofern freue ich mich als altes Eisenbahnerkind da ganz schön doll drauf. So, ihr Lieben, wir wünschen euch eine ganz wunderbare Woche.
Genau. Und
Podcast von Funke.